Halleluja, der Herr ist gut. Das ist der dritte Teil einer kleinen Serie über die Wahrheit. Und alle diese drei Botschaften von Freitag und von gestern und von heute sind auch in etwas anderer Form dann Teil in meinem neuen Buch, was zu Ostern rauskommen wird. Und ich habe ein Anliegen, ich möchte euch als Gemeinde bitten, dass ihr mit dafür betet, dass dieses Buch in die richtigen Hände kommt. Ich weiß, das wird kein Bestseller sein. Aber es liegt nicht an dem Inhalt, sondern das liegt an unserer Stimmung und an der geistlichen Atmosphäre in unserem Land. Aber betet doch mit bitte als Gemeinde, dass das Buch in die richtigen Hände kommt und dass es auf diese Botschaft, auf offenen Herzensboden fällt und dass wirklich etwas dabei herauskommt. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist. So, in der ersten Botschaft haben wir gesprochen über Gott gibt uns durch sein Wort ein neues Bild von uns. Wir bekommen eine neue Identität und aus dieser neuen Identität heraus überwinden wir oder legen wir ab Minderwertigkeit, Ablehnung, Zweifel, Unsicherheit, Versagerbewusstsein, Opfermentalität und all diese Dinge und wir können wirklich nach vorne gehen und in das hineinkommen, was Gott wirklich für uns hat, weil die alten Dinge uns nicht mehr bremsen. Und dann in der zweiten Botschaft habe ich gesprochen über die Wahrheit, die uns frei macht von unserer Naivität, von unserer geistlichen Blindheit, von unserer Unfähigkeit, Dinge, die nicht zusammengehören, zu unterscheiden und auseinanderzunehmen und zu sagen, das ist von Gott und das klingt christlich, aber es ist nicht von Christus und deswegen ist es nichts für mich. Und damit verbunden natürlich auch unsere Verantwortung für das, was wir erkannt haben, zu stehen. Was nützt es, dass wir die Wahrheit erkannt haben, aber wir erheben nicht unsere Stimme und wir stehen nicht für das, was richtig ist und wir stehen nicht gegen das, was verkehrt ist. Wir sind gerufen, Nachfolger des Herrn zu sein und wir sehen in der Schrift, er ist ein Kämpfer für die Wahrheit. Er kämpft für die Sache der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Halleluja. Und er kämpft nicht nur, er wird auch gewinnen. Das ist noch viel besser. Er wird gewinnen. Halleluja. Jesus wird wiederkommen und eine gerechte Herrschaft aufrichten auf diesem Planeten. Und dazu braucht er die Gemeinde. Er wird das nicht alleine tun, sondern er braucht die Gemeinde, um sein Kommen vorzubereiten und um dann mit der Gemeinde zusammen zu regieren. Und die Gemeinde ist in einem ganz, ganz wesentlichen, wichtigen Prozess der Vorbereitung. Wir müssen verstehen, was der Heilige Geist auf seinem Plan hat und was er mit uns wirken will, damit er dann durch uns wirken kann. Und das ist der letzte und dritte Teil hier. Und heute geht es um den Zusammenhang zwischen Wahrheit und Leiden. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang, Wahrheit und Leiden? Also ich meine, das sind ja zwei völlig verschiedene Begriffe. Haben die irgendwas miteinander zu tun? Eine der wichtigen Schriftstellen aus der letzten Botschaft war 2. Timotheus Kapitel 4, dort wird Timotheus, der geistliche Sohn von Paulus, ermahnt, angefleht. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, um bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Bis hierhin haben wir gelesen, aber dieser Abschnitt geht noch weiter und der Vers 5 heißt, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Was hat der Aufruf? Steh zum Wort, verkündige das Wort, keine Abstriche, keine Kompromisse. Was hat das zu tun mit ertrage Leid? Nun, wenn du das noch nicht wissen solltest, dann mach doch mal einen Versuch. Auf deiner Arbeit und in deinem christlichen Umfeld. Steh einmal auf Gottes Seite zum Thema Abtreibung, zum Thema Homosexualität, zum Thema falsche Liebe, falsche Toleranz, falsche Einheit. Steh einmal auf der Seite Gottes in diesen Themen und dann wirst du verstehen, was der Zusammenhang ist zwischen Wahrheit und Leiden. Der einzige Grund, warum wir so in Ruhe gelassen werden, warum wir noch so behaglich und gemütlich leben, ist, weil wir nicht wirklich klar sind. weil wir es gelernt haben, uns anzupassen und an der richtigen Stelle zu schweigen, den Eindruck zu geben, wir stimmen überein und wir sind auch der Meinung, wie die allermeisten, und Kompromisse haben wir gewählt, um nicht in dieses Schussfeld zu kommen, um nicht zu an diesem Punkt zu stehen, wo wir leiden sollen für die Wahrheit. Christsein und Leiden ist ein Paket, das kann man nicht trennen. Die Dinge gehören zusammen und das liegt nicht daran, dass Gott sagt, ja, also Evangelium ist zu einfach, die glauben einfach nur an das Kreuz und dann kommen die in den Himmel. Nee, das ist zu einfach, ein bisschen leiden müssen sie auch schon noch, weil sie gar ganz schlimme Menschen waren und Kinder des Teufels, also ein bisschen leiden müssen sie schon noch. Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund, warum wir leiden müssen für die Wahrheit ist, weil diese Welt in Aufruhr und in Auflehnung ist gegen die Wahrheit. Diese Welt wird angeführt vom Teufel, der der Vater der Lüge ist. Und er ist voller Hass auf die Wahrheit. Und er hat diesen Geist der Rebellion gegen die Wahrheit in die Herzen der Menschen gelegt. Im Psalm 2 heißt es, warum tun sich die Mächtigen, die Könige und die Fürsten zusammen im Aufstand gegen den Herrn? Ich sag's mal so mit meinen eigenen Worten, ja. Und was sprechen sie? Lass uns zerreißen ihre Bande. Eine Rebellion gegen Bande, ja, das ist doch richtig, Bande müssen doch abgelegt werden. Aber von was reden diese Leute? Die Ordnungen Gottes, die gerechten, heilsamen, guten Ordnungen Gottes in Bezug auf Sexualität, sexuelle Identität und viele, viele andere wichtige Themen gibt es. Eine Rebellion. Wir wollen frei sein. Wir wollen bestimmen. Wir wollen machen, was wir wollen. Wir wollen uns von niemandem etwas vorschreiben lassen. Nicht einmal von der Natur. Wir wählen unser eigenes Geschlecht. Wir sind frei. Wir sind nicht gebunden an das, was wir vorfinden. Das ist die Rebellion. Die Stimme der Auflehnung in unserer Gesellschaft. Und diese Stimme ist immer deutlicher gekennzeichnet von Hass gegen Gott, gegen die Wahrheit. Ein Aufstand findet statt. Und wir sind Kinder Gottes. Wir sind seine Nachahmer, seine Nachfolger. Und Jesus ist der treue Zeuge, der steht für die Wahrheit. Und wir sind aufgerufen, auch treue Zeugen zu sein. Und da kommen wir hinein in dieses Schussfeld. Und wir müssen lernen, uns mit dieser Sache anzufreunden. Warum ist das so, dass wir im Moment noch fast keine Betonung haben, in der gesamten pfingstlich-charismatischen Welt, fast keine Betonung über die Notwendigkeit von Leiden oder noch viel mehr, wie man sich anfreundet mit Leiden und wie man lernt, leidenswillig zu sein? Warum gibt es solche Konferenzen und Seminare nicht? Weil keine Notwendigkeit da ist, weil wir in einer freiheitlichen Demokratie leben, wo ja irgendwie keine Gefahr ist. Nein, der Grund, warum es diese Betonungen bis jetzt nicht gibt, weil der Großteil der Christen in einer Illusion lebt, in einer Traumwelt lebt, in einer Täuschung lebt und nicht wirklich versteht, was der Zustand dieser Welt ist und nicht wirklich versteht, was der Auftrag der Gemeinde ist. Das ist der Grund. Und man verdrängt das ganze Thema Leiden. Man will nichts damit zu tun haben. Man denkt nicht darüber nach. Aber die Zeichen der Zeit sind so deutlich und sprechen alle eine Sprache. Früher oder später, weiß nicht, wie viele Jahre es noch dauern wird, vielleicht dauert es noch 20 Jahre, vielleicht viel weniger, vielleicht sogar auch mehr. Es wird handfeste, massive Verfolgung kommen für die wahren Gläubigen hier im Westen. Es wird kommen. Woher wissen wir das? Weil die Bibel das vorhersagt, weil die Bibel sagt, in der Zeit der größten Finsternis, der größten Rebellion gegen Gott, wird es eine Gruppierung, eine Gruppe von Menschen geben. Und die ist genannt die Braut des Herrn. Und sie ist klar und eindeutig und voller Leidenschaft für Jesus. Und sie liebt das Gute. Und weil sie das Gute liebt, hasst sie das Böse. Und weil sie das Böse hasst, erhebt sie ihre Stimme für die Wahrheit. Und die Braut wird verfolgt werden von der Hure. Das haben wir ganz klar im Wort der Gottes. Die größte, die längste Prophetie im gesamten Neuen Testament, vielleicht sogar in der gesamten Bibel, betrifft die Natur des Wesen der Hure. Offenbarung 17 und 18. Zwei ganze Kapitel über dieses wichtige Ding, was so eine wichtige Rolle spielen wird in der Endzeit. Das ist der größte Gegner für die Gemeinde. Danach gibt es noch einen größeren, das ist der Antichrist. Aber zunächst einmal das Erste, was wir konfrontieren werden und was womit wir zu tun haben werden, das ist die Hure. Und das ist ein falscher Glaube, ein falscher Frieden, eine Verdrehung der Wahrheit, eine Liebe ohne Wahrheit, eine Liebe ohne Heiligkeit und ein Glauben an Gott ohne Bereitschaft, Opfer zu bringen, ohne Bereitschaft, konsequent zu sein, ohne Hass auf die Sünde. Das sind alles Merkmale der Hure. Und das ist ein falscher Glaube. Und weil die wahre Gemeinde aufsteht und das Evangelium verkündigt in großer Kraft, gibt es diese Opposition und diesen Widerstand. Und die Hure wird trunken sein vom Blut der Heiligen. Also das werden nicht nur ein paar Zeitungsartikel sein, nicht nur ein paar Fernsehsendungen oder so etwas, sondern da geht's richtig zur Sache. Trunken vom Blut der Heiligen, das ist, was die Bibel sagt. Ist das so? Kommt das wirklich? Wenn ja, dann gibt's nur eine Konsequenz. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und selbst wenn es später kommt, als wir denken, dann müssen unsere Kinder darauf vorbereiten. Wir können nicht so tun, als wenn diese Dinge nicht wirklich existieren, als wenn diese Dinge nicht wirklich kommen, als wenn diese Prophetien einfach nur Luftblasen sind und keine Substanz haben. Wir können und wir dürfen nicht so tun. Wir steuern auf einen gewaltigen Konflikt zu. Zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge. Und wir sind mittendrin und wir müssen Farbe bekennen. Wir müssen die Fahne hochziehen und sagen, Jesus ist der einzige Weg. Und wer nicht an Jesus glaubt, wird verloren gehen, wird für ewig in der Hölle sein. Versuche mal sowas auf dem Arbeitsplatz zu erzählen und dann wirst du anfangen zu merken, was für Sympathiewellen dir entgegenschlagen. Du kannst es in der größten Liebe sagen, wie du dir nur vorstellen kannst, mit dem größten Erbarmen. Die Welt ist in Aufruhr, in Aufstand gegen Gott. Sie will Gott nicht. So wie Jesus das in diesem Gleichnis bringt von dem Edelmann, der weggeht, um ein Königreich zu gewinnen. Dann kommt er zurück und da sind diese Bewohner des Landes. Und was sprechen sie? Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist genau das, was die Welt sagt. Wir wollen nicht, dass Jesus über uns herrscht. Warum? Weil seine Herrschaft ungerecht ist, hart ist, lieblos ist? Nein, weil sie verblendet sind, weil sie glauben, ihr Glück liegt in Unabhängigkeit, ihr Glück liegt in Selbstbestimmung. Das ist eine der gewaltigsten Lügen des Teufels, die tagtäglich in den Medien, in der Kultur und in allen möglichen Beiträgen des Lebens einfach immer wieder in Variationen rübergebracht wird. Das Glück liegt darin, dass du machen kannst, was du willst und es wird keinerlei Konsequenzen haben. Wir sind gerufen, vor Gott Verantwortung abzulegen. Niemand entkommt dem, niemand. Und das Gute ist, wir sind auf Gottes Seite. Und es wird nicht ein Gericht geben über Himmel und Hölle. Es wird nur ein Gericht geben über unsere Taten. Aber nicht über, wo werden wir sein. Das ist schon entschieden. Halleluja. Und das wird nicht mehr verhandelt. Der Tod liegt hinter uns. Wenn wir hier den letzten Atemzug tun, im nächsten Augenblick, wir sind beim Herrn für immer in alle Ewigkeit. So, es geht nicht um Verdammnis oder Ewigkeit und Errettung, sondern es geht darum einfach, da ist ein Gott, vor dem wir verantwortlich sind und dem wir Rechenschaft geben müssen für unser Leben. Und diese Rebellion will nicht akzeptieren, dass da eine Rechenschaft ist vor Gott. Deswegen kommen sogenannte christliche Autoren, die natürlich Christus nicht kennen und die das Wort nicht kennen, auf so eine Idee wie zu sagen, das Wort Verantwortung kommt nirgends vor in der Bibel. Wie kann jemand, der lesen kann, so einen Schwachsinn erzählen? Es fängt auf den ersten Seiten der Bibel an und es geht bis zur Offenbarung, das große Thema, Gott ist Gott und wir sind vor ihm verantwortlich. Wer das nicht kapiert, hat nie in dieses Buch geguckt oder während des Aufschlagens des Buches einfach geträumt und die Augen zugemacht. Aber das ist dieser Hass. Wir können nicht den Gedanken ertragen, wir werden zur Rechenschaft gezogen. Das ist die Rebellion gegen Gott. Und in dieser Atmosphäre leben wir. Und in dieser Atmosphäre sollen wir verkündigen, es gibt nur einen Weg zum Heil. Nur einen einzigen. In keinem anderen Namen ist das Heil. Es ist kein anderer Name uns gegeben, in dem wir gerettet werden. Und die Leute laufen Sturm gegen das und sie wollen das nicht akzeptieren. Weil wenn es wahr ist, müssen sie sich ändern. Und sie wollen so weitermachen. So versteh die Atmosphäre, versteh den Geist der Welt, diesen Geist der Rebellion. Und dieses Wort des Evangeliums geht genau gegen das. Und deswegen passt das nie zusammen. Deswegen wird es nie einen Frieden geben zwischen menschengemachter Religion und zwischen dem wahren Evangelium, das vom Himmel kommt. Es wird keinen Frieden geben. Und heute haben wir haufenweise verwirrte Leute, die uns aufrufen, versöhne mit denen, die dieses Wort mit Füßen treten. Blinde, Blindenleiter, die das Evangelium nicht kennen. Hat Jesus jemals einen Versuch gemacht, sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten zu versöhnen? Es gab keinen Anlass zur Versöhnung. Er hat nur festgestellt, ihr seid auf der Seite der Finsternis, ich bin auf der Seite vom Licht, das passt nicht zusammen, wir gehen getrennte Wege. Fertig, aus. Und doch heute gibt es verwirrte Leute, die rufen uns auf, wollen uns ein schlechtes Gewissen machen. Und ja, die Spaltung in der Christenheit muss überwunden werden. Es muss eine sichtbare Einheit hergestellt werden. Das sind die Töne, die wir hören im 500. Jubiläumsjahr der Reformation. Es muss unbedingt zusammenkommen, was zusammengehört. Licht und Finsternis gehören nicht zusammen. Lüge und Wahrheit gehören nicht zusammen. So, das ist die Atmosphäre, in der wir heute leben. Und wir müssen uns damit anfreunden, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, wie die Bibel sagt, dass man ihm nachfolgen soll, dann werden wir leiden. Wir werden leiden. Es ist nicht die Frage, ob, sondern es ist die Frage, sind wir vorbereitet? Oder was können wir überhaupt tun, um uns vorzubereiten? Wie können wir uns stärken? Wie können wir einfach lernen, mit dieser Sache richtig umzugehen, ohne dass wir in Angst sind, ohne dass wir eingeschüchtert sind? Wir sehen, die Christen am Ende der Tage, bevor Jesus wiederkommt, sind nicht in Angst, verstecken sich nicht, sind nicht gebunden in Menschenfurcht und Hilfe, was passiert, und kommen wir morgen auf die Titelseite der Bildzeitung oder irgend sowas. Sie haben keine Angst. Sie heben ihr Haupt hoch. Sie wissen, die Erlösung ist nahe. Sie feiern die Wiederkunft Jesu, bevor sie passiert ist. Sie feiern, sie jubeln, sie sind begeistert, sie sind dankbar. Und gleichzeitig werden viele aus ihren Reihen Märtyrer. Was für eine Mischung. Was für eine Tiefe wird da Lobpreisfeier bekommen. Wenn wir zusammenkommen und wir preisen Gott und wieder fehlt einer aus unserer Mitte. Wow. Und doch in all dem Zufriedenheit und Freude und Dankbarkeit und Erwartung. Die Erlösung ist so nah. Ihr Lieben, die ganze Atmosphäre unserer Versammlung wird sich radikal verändern, wenn Verfolgung wirklich eine handfeste Realität ist und nicht eine Sache, von der wir mal gehört haben im Sudan oder irgendwo, ja, sondern hier bei uns. Und wir können und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und wir sind noch nicht vorbereitet. Und das hat alles zu tun mit unserem Verständnis vom Evangelium. Das hat alles zu tun mit Verständnis von Wahrheit und welchem Platz Wahrheit hat in unserem Leben und wie Wahrheit uns frei machen kann von Ängsten um unsere eigene Existenz und wie Wahrheit uns vorbereiten kann, wirklich stark zu werden, um in diesem Leiden nicht einzuknicken und keine Kompromisse zu machen. So vielleicht zum Start für dieses Thema werde ich einfach mal eine Reihe von Bibelstellen vorlesen, die garantiert nicht unter den Top 50 sind, die so regelmäßig in den Gemeinden vorgelesen werden oder am Sonntag irgendwie Gehör finden. Matthäus 10, 25. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie ein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Das wird so sein. 1. Petrus 4, Vers 1, der erste Teil. Da nun Christus am Fleische gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Nun, wappnen ist ein bisschen altes Deutsch irgendwie. Was bedeutet das? Sich bewaffnen. Zu akzeptieren, wir werden für Christus leiden, sagt Petrus, ist eine Bewaffnung. Wir bewaffnen uns, indem wir mit der Wahrheit übereinstimmen. Er hat gelitten, wir werden leiden. Und das zu akzeptieren und nicht mehr zu sagen, oh, ich hoffe nicht und ich habe solche Angst und ich weiß nicht, ob ich das durchstehe und ich kann für nichts garantieren, oh, am besten überhaupt nicht, vielleicht sollte ich irgendwie auf die Seychellen auswandern oder irgendwohin, wo vielleicht das nicht so krass sein wird. Der Wahrheit ins Auge zu sehen, wir werden für Christus leiden, ist eine Bewaffnung. Petrus sagt uns das. Du sagst, wieso ist das eine Waffe? Das ist eine totale Bedrohung. Das ist kein Schutz, das ist eine Bedrohung. Siehst du, wie verquer unser Denken ist. Wir haben überhaupt kein Problem damit, einfach dem Wort zu widersprechen. Nee, das sehe ich nicht so, Petrus. Das ist keine Waffe, das macht mir Angst. Eine Waffe gibt dir Schutz, aber wenn du nicht im Heiligen Geist das Wort Gottes verstehst, dann sagst du dir, das macht mir Angst. Aber hat Gott nicht versprochen, haben wir es nicht gerade x-mal gesungen, er wird uns nicht hängen lassen. Und wenn die Sünde mächtig ist, um uns herum die Gnade standzuhalten, keine Kompromisse zu machen, wird größer sein als die Macht der Sünde. Und wir sehen im Neuen Testament eine überwindende, siegreiche Gemeinde. Wir sehen sie in einer solchen Liebe, in einer solchen Hingabe zu Jesus, dass wir nur staunen können und sagen können, Gott, wenn du das in ihnen damals gewirkt hast und wenn die am Ende die Zeiten wieder so kritisch sein werden, dann wirst du dieselbe Gnade in uns wirken, du wirst uns verändern. Es gibt keine Herausforderung, es gibt keine Versuchung, es gibt keine Bedrohung, der wir schutzlos ausgeliefert sind, sondern für jede Art von Versuchung gibt Gott das entsprechende Maß an Gnade. Das ist, was die Bibel sagt. Aber diese Gnade kann nicht in unser Leben kommen, wenn wir so tun, als würde es keine Herausforderung geben, als würde es keine Bedrohung geben, als würde es keine Verfolgung geben. Die Gnade kann nur kommen, wenn wir realistisch sind und sagen, wir brauchen sie. Und wir wollen lernen, diese Gnade zu nehmen. Wir wollen lernen, durch die Gnade stark zu werden und zu stehen und keine Kompromisse zu machen und nicht zu kneifen. So, wir werden noch sehen, wieso diese Wahrheit, wir müssen leiden, wieso das eine Bewaffnung ist, ein Schutz ist. Noch deutlicher, 2. Timotheus 3, 12. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Frage, möchtest du gottselig leben in Christus Jesus? Ja, einige sind schon entschieden. Wenn ja, dann heißt das, du wirst Verfolgung erleiden. Du wirst. So, die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist, bin ich vorbereitet? Habe ich meinen Teil getan? Habe ich Gott Gelegenheit gegeben, in mir etwas zu wirken, was nur er wirken kann, was absolut übernatürlich ist? Und das werden wir anschauen, einfach im Worte Gottes. Und das ist so fantastisch, es ist so hoffnungsvoll, so ermutigend. Aber noch ein paar Verse weiter. Jakobus 5, Vers 10, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Und es gibt viele andere, ich lese jetzt nicht alle vor, aber eine Schriftstelle will ich noch vorlesen, die ist der Hammer. Philipper 1, Vers 29. Denn euch ist in Bezug auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wenn du dein Denken nicht erneuert hast, wenn du noch im Alten lebst, in der alten Mentalität, im Geist dieser Welt, dann sagst du, wie bitte? Das soll ein Geschenk sein, dass ich für Jesus leiden kann. Ein Geschenk, das ist eine Zumutung, das ist eine Einschüchterung, das ist eine Bedrohung, das ist eine Beschneidung meiner Lebensqualität. Das ist doch kein Geschenk. Was soll denn das für ein Geschenk sein? Die Gewissheit, ich werde leiden für ihn. Aber an diesen Reaktionen, die da so in uns kommen, wenn wir nicht voll vom Wort sind, wenn wir nicht von der Wahrheit geprägt sind, sehen wir, wie weit wir weg sind vom Herzen Gottes. Wir sehen, wie wenig wir ihn wirklich lieben, wie wenig wir ihn wirklich kennen und schätzen. Hast du schon mal die Schriftstelle gelesen in Apostelgeschichte 4? Das ist eine Stelle, die seit vielen, vielen Jahren mich beschäftigt und mich immer wieder zum Staunen bringt und mich herausfordert und mir zeigt, da gibt es noch so viel Land einzunehmen. Moment, ich muss schauen. Ich Ja, hier ist es, Kapitel 5. Apostelgeschichte Kapitel 5. Die Apostel wurden vorgeladen, wurden bedroht und sie dürfen nicht mehr im Namen Jesu predigen. Sie wurden geschlagen und dann entlassen. Und dann lesen wir in Vers 41. Sie nun, das waren die Apostel, die gerade geschlagen worden sind, gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu tragen. Ist das nicht eine Hammeraussage? Die wurden geschlagen und sie wurden bedroht, nicht mehr den Namen Jesu zu gebrauchen in der Verkündigung. Und dann gehen sie weg voller Freude. Entweder die hatten was, wovon wir noch keine Ahnung haben, oder die waren verrückt. Also eins von beiden. Anders kann man sich sowas nicht erklären. Und ich plädiere für das Erste. Die hatten etwas, wovon wir keine Ahnung haben, was wir noch nicht einmal erahnen am Horizont. Und weil wir es nicht erahnen und in seiner Kostbarkeit sehen, auch nicht begehren, uns dafür öffnen. Aber es ist hohe Zeit, dass wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören und dass wir sagen, das muss unsere Realität werden. Diese Art von Liebe zu Jesus, diese Hingabe, das muss mein Leben werden. Es ist es noch nicht. Und niemand soll darüber sich verdammt fühlen. Niemand soll irgendwie sich schlecht fühlen darüber und irgendwie denken, ja, dann taucht mein ganzer Glaube ja nichts. Hey, nicht negativ, nicht destruktiv, sondern konstruktiv und aufbauend. Das ist in der Bibel, diese Realität gibt es, diese Dimension der Liebe zu Jesus gibt es. Das hat der Heilige Geist in den Aposteln gewirkt und derselbe Heilige Geist wirkt in mir und er will dieselbe Mentalität in mir auch hervorbringen und ich strebe das an und ich mache das zu meinem Schatz und ich sage, das ist wertvoll, das soll das Ziel meines Glaubens sein, eine solche Liebe zu Jesus, dass ich mich gewürdigt fühle. Ich darf ein Stückchen an dem Platz seines Leidens, seiner Ablehnung, seiner Verachtung, seines Verspottetseins stehen und ein bisschen teilhaben an dem, was er gelitten hat, als er das Lamm Gottes wurde und die Sünden dieser Welt, auch meine Sünden, auf sich genommen hat. Und ich wage zu sagen, wenn nicht früher oder später, dass das Ziel unseres Glaubens wird, dass wir anstreben, für das wir arbeiten, für das wir beten, für das wir forschen, für das wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, wenn das nicht unser Ziel ist, dann gehen wir am Ziel unseres Glaubenslebens vorbei. Während wir jubeln und klatschen und tanzen und uns freuen, wir gehen vorbei an den wirklichen Realitäten. Das Endziel des Glaubens ist Liebe aus reinem Herzen. Was ist das Endziel des Glaubens? Und das können wir auch so formulieren. Es ist eine Liebe zu Jesus, wo er uns wichtiger wird als irgendetwas in dieser Welt. Irgendein Vergnügen, irgendein Besitz, irgendein Hab und Gut, irgendein Mensch, irgendein Vergnügen, irgendetwas. Jesus hat Platz Nummer eins. Und wir lieben ihn. Er ist der Schatz im Acker, für den wir alles verkaufen, um diesen Schatz zu gewinnen. Auf dieser Reise sind wir, in dieser Bewegung des Heiligen Geistes, das in uns hervorzubringen. Und er wird es tun. Er wird diese Liebe in uns hervorbringen. Wenn wir wollen, wenn wir sagen, das ist herrlich, so für Gott zu stehen, dass wir mit unserem Leben zeigen, er ist das Kostbarste in diesem Leben, dann und nur dann wird der Heilige Geist das bewirken. So bitte erkenne solche Gedanken wie, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und ich habe Angst und vielleicht mache ich Kompromisse und vielleicht versage ich. Das ist Kinderkram des Glaubens. Das heißt, da ist überhaupt noch keine Wahrheit in dir. Da ist überhaupt kein Glauben da. Nur Gott kann es wirken und er hat versprochen, es zu wirken. Und ich werde studieren und herausfinden, was mein Teil ist, wie ich mit ihm kooperieren soll, damit er in mir tun kann, was er versprochen hat. So, das ist destruktiv, auf unseren Zustand jetzt zu gucken und sagen, ja, aber ich habe diese Standfestigkeit nicht, ich habe nicht diese Bereitschaft zum Leiden und von daher sieht meine Zukunft düster aus. Deine Zukunft wird in diesem Buch beschrieben und deine Zukunft ist herrlich. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und je realistischer wir unsere Neigung zu Bequemlichkeit und uns aus der Affäre zu ziehen und keine Konflikte einzugehen und Kompromisse zu machen, um uns zu schonen, je klarer wir diese Haltung, diese Kompromissbereitschaft in uns sehen, umso besser ist es, weil umso klarer wird unsere Buße sein, umso klarer wird unsere Entscheidung sein, Gott, davon darf ich nicht bestimmt sein, davon will ich nicht bestimmt sein. Ich will das haben, wovon dein Wort redet, eine Liebe zu dir, die bereit ist, wenn es sein muss, jeden Preis zu bezahlen. Und sei es auch den Allerhöchsten. Die Endzeitgemeinde, die Brautgemeinde, wird ein Merkmal haben. Sie werden alle in der Märtyrergesinnung leben. Sie werden nicht alle Märtyrer. So mächtig ist der Antichrist auch nicht. Und außerdem braucht Gott Arbeiter, weil in der Zeit des größten Chaos und des größten Durcheinander, der größten Finsternis und der größten Bedrängnis, die über die Menschheit je gekommen ist, wird eine riesige Schar von Menschen gerettet werden. Durch wen? Durch Arbeiter des Herrn im Weinberg. Durch Menschen, die ein Beispiel sind, die für Gott stehen, die keine Angst haben, die nicht unter der Knechtschaft sind, die völlig frei sind und die freigebig sind und die ihr Leben schon weggeschenkt haben. Und die werden die Ernte einbringen. Und die größte Seelenernte, die jemals in der Kirchengeschichte stattgefunden hat, findet statt in den letzten wenigen Jahren vor der Wiederkunft Jesu. Du sagst, wo hast du das her? Aus diesem Buch. Ich habe es gelesen. In der Zeit, der, was wir nennen die große Trübsal, sieht Johannes eine riesige Schar von Menschen aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, die gerettet werden. Eine riesige Zahl, die er nicht zählen konnte. Das ist die Ernte. Und der Herr bereitet die Gemeinde vor als Erntearbeiter. Und in dieser Zeit leben wir. Wenn wir die Ernte nicht erleben sollten, weil es später ist, dann werden es unsere Kinder erleben. Und wir müssen sie vorbereiten. Wir haben eine hohe Verantwortung, ihnen das Wort zu bringen, ihnen in Jesus zu bringen und für sie zu beten, dass der Heilige Geist ihnen die Augen auftut, dass sie die Schönheit, die Herrlichkeit Jesu sehen und ihm ihr ganzes Leben weihen. Das ist unsere Aufgabe. Halleluja. Halleluja. So eine interessante Frage wäre, wir haben gerade Apostelgeschichte 5 gelesen, sie waren voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Wie haben sie das hingekriegt, statt zu jammern und zu klagen und menschliche Weisheit walten zu lassen? Die hätten ja auch sagen können, also siehst du, der Name Jesus ist verboten worden. Es ist nicht verboten worden zu predigen, nur den Namen Jesus. Also lass uns klug sein. Wir predigen das volle Evangelium, nur den Namen Jesus lassen wir jetzt weg, damit die uns nicht wieder hauen. Nichts davon. Was sehen wir? Sie hörte nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Mit anderen Worten, wir pfeifen drauf. Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Der Inhalt unserer Predigt kommt vom Himmel und aus diesem Buch und von nicht von irgendeinem religiösen Komitee, das meint, befinden zu dürfen, was gepredigt werden darf und was nicht. Und bald wird es diese religiösen Komitees geben. Eingesetzt von der Hure oder von Vorläuferorganisationen. Und sie werden uns sagen, was zu predigen und was nicht zu predigen. Das wird kommen, ihr Lieben, es wird kommen. Die Stimmung in der Bevölkerung für das wird schon in den Medien kräftig vorbereitet. So, wenn dann diese Gesetze kommen, die Leute werden sagen, endlich stopft er diesen gefährlichen, extremistischen Fundamentalisten das Maul. Endlich haben wir Ruhe und die schüchtern uns nicht mehr ein mit ihren Drohbotschaften. Das wird kommen, das wird kommen. So, die Frage, wie haben die das hingekriegt, sich zu freuen? Wieso haben die nicht so reagiert, wie die allermeisten normalerweise reagiert hätten? Wieso konnten die das? Gute Frage. Es ist immer sinnvoll, Fragen an den Text zu stellen. Weil wer fragt, kriegt Antworten. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und wir stellen Fragen an den Text in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, unseren Lehrer. Und dann bekommen wir Antworten. So gewöhn dir an, beim Bibellesen Fragen zu stellen. Ganz einfache Fragen. Wie, warum, wer, was, wo. Solche Fragen. So, warum konnten die sich freuen? Ganz einfach. Weil sie wirklich von Herzen hundertprozentig glaubten, das, was Jesus ihnen versprochen hatte. Was hat er ihnen versprochen? Lukas 6, 22, 23. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch am selbigen Tage und hüpft, denn euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn desgleichen taten auch ihre Väter den Propheten. Das hatte Jesus ihnen Jahre vorher gesagt. Und sie haben das aufgenommen und sie haben das ergriffen. Und das war eine Realität in ihrem Herzen und sie glaubten das. Jesus hat gesagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch hassen, wenn sie euch schmähen, wenn sie euch verfolgen. Und dann freut euch und hüpft. Und genau das haben sie getan. Genau das haben sie getan. Warum? Weil sie wirklich geglaubt haben, für dieses Leiden werden sie eine Belohnung bekommen. Sie werden dafür belohnt werden. Der Schmerz der Schläge ist nicht das Ende, sondern ein Durchgangsstadium. Und sie werden belohnt werden. Sie werden einen Lohn vom Vater im Himmel bekommen. Das glaubten sie. Und diese Aussicht auf den Lohn war so real in ihnen. Sie wussten, das ist uns garantiert. Niemand kann uns das wegnehmen. Deswegen konnten sie sich freuen. So siehst du, was Leiden mit Wahrheit zu tun hat? Wenn Wahrheit eine Kraft wird, die unser Herz prägt, werden wir befähigt werden, Leiden zu durchstehen, zu ertragen und sogar, das ist die ultimative Krönung, in dem uns noch zu freuen. Denk mal an Paulus und an seinen Dienst und an all die vielen negativen Erfahrungen, die er gehabt hat, geschlagen, gesteinigt, im Gefängnis und was nicht alles. Und er sagt, in all diesen Bedrängnissen bin ich überreich an Freude. Wow. Das ist Nähe zu Gott. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein Mensch unter der Kontrolle, unter der Führung und der Herrschaft des Heiligen Geistes. Und alle seine Regungen, alle seine Gedanken und alle seine inneren Regungen sind bestimmt vom Heiligen Geist und nicht von der alten menschlichen Natur. Das ist das Endziel der Erlösung. Das sind die Überwinder, von der die Bibel spricht. Und das ist unsere Berufung, in das hineinzukommen. Und bist du nicht auch der Meinung, bis wir da hinkommen, haben wir eine Menge zu lernen und haben eine Menge zu üben und haben eine Menge Kinderkram abzulegen. Und deswegen die Anweisung in der Bibel zum Beispiel, wenn Dinge schief gehen, wenn Dinge unangenehm sind, zu danken, das sind Übungen für größere Herausforderungen. Das sind keine Zumutungen, wieso sagt Gott, ich soll dankbar sein, wenn irgendwie was Schlimmes passiert, wenn Herausforderungen sind, wenn Schwierigkeiten sind. Das sind Übungssituationen, wir trainieren. Kein Sportler legt bei der Olympiade die Bestleistung hin, wenn er nicht Monate und Jahre zuvor geübt und geprobt hat. Und Gott in seiner Gnade gibt uns Übungssituationen, Probeläufe, wo wir lernen können. Und was wollen wir lernen? Ein demütiges Herz zu haben. Ein Herz, das wirklich Raum macht, in dem keine Härte, keine Engigkeit ist. Ein Herz, in dem das Wort Gottes wirklich die einzig prägende Kraft sein kann und sich alles unterordnen kann und alles umgestalten kann. Das ist, was wir lernen wollen. Das ist das Ziel des Glaubens. Das Ziel des Glaubens ist Liebe aus reinem Herzen. Solange das Herz nicht rein ist, kann diese Liebe Gottes dann nicht wirklich wohnen. Und deswegen muss das Herz aufgeräumt werden, gereinigt werden, entrümpelt werden. Und dann müssen Dinge heraus und andere Dinge, die nicht drin sind, müssen hineingebracht werden. Gott ist doch schöpferisch tätig. Nicht nur tätig im Sinne von rausreißen und Steine wegnehmen und irgendwie den Boden durchflügen und durchackern und Unrat beiseite tun. Er ist auch schöpferisch tätig im Sinne von, er pflanzt neue Wünsche ein. Er pflanzt neue Begierden ein. Wir erleben nicht nur, wie durch das Wort und die Kraft des Heiligen Geistes zerstörerische Begierden getötet werden. Schon mal gelesen, Kolosser 3, tötet diese Begierden, Unzucht, Unreinheit, böse Lust, tötet diese Dinge. Aber das ist nur der Anfang, damit der Boden bereitet ist, damit dann neue Dinge gepflanzt werden können, damit etwas entstehen kann, schöpferisch, was vorher nicht da war. Ein Verlangen, Jesus so nahe zu sein und ihn so zu lieben, wie die ersten Apostel ihn geliebt haben. Das ist ein Geschenk und alle Geschenke kommen durch Glauben. Und wo kommt Glaube her? Aus dem Wort. Und darum rede ich über das. Dass wir sehen, hey, das ist in der Bibel. Das waren ganz normale Menschen wie du und ich. Aber durch das Wirken des Heiligen Geistes wurden die so transformiert, dass sie solche Zeugen waren der Wahrheit. Die nicht gewankt haben, die nicht gewackelt haben, die nicht Rückschritte gemacht haben, sondern die bereit waren, den Preis für die Wahrheit zu bezahlen. Die haben alle so angefangen wie wir heute. Das ist die große Hoffnung. Es ist Gott, der in uns wirkt. Er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Er hat es begonnen und er wird es vollenden. Alles, was wir tun, müssen uns auf diese Verheißungen werfen und sagen, Gott, du weißt, du bist noch nicht fertig und hier bin ich und arbeite weiter. Und ich öffne mich für das Wort jeden Tag und ich bete ihn an mit dem Wort und sage, hier ist mein Herz, tu du dein Werk. Lass mich sehen, was weg muss, damit ich mit dir übereinstimme, weil Gott nimmt nicht weg, was du nicht weggenommen haben willst. Hörst du das? Gott nimmt nicht weg aus deinem Herzen, was du nicht weggenommen haben willst. Wenn du denkst, Kompromiss ist clever und das rettet dir die Haut, Gott wird dich nicht befreien von deiner Neigung zum Kompromiss. Aber wenn du sagst, Kompromiss ist erbärmlich, Kompromiss ist Feigheit vor dem Feind, Kompromiss ist etwas, was Jesus nicht verherrlicht, ich will keinen Kompromiss haben. Du stehst auf seiner Seite und der Heilige sagt, okay, dann gehen wir daran und dann merzen wir das aus. Wir müssen mit Gott übereinstimmen, damit er sein Werk tun kann. Er wird nichts tun, was wir nicht wollen. Er rettet uns von unseren Feinden, nicht von unseren Freunden. So, wir stehen auf seiner Seite und wir glauben ihm und wir glauben ihm vor allen Dingen, dass er dieses Werk in uns tut. Halleluja, das ist der Heilige Geist. Und eine der wichtigsten Strategien des Heiligen Geistes, uns fähig und willig zu machen, zu überwindern, ist, dass er uns die Augen auftut für diese wunderbare Wahrheit. Gott ist ein Belohner. Gott ist ein Belohner. Wir bringen keine Opfer für den Herrn, für die wir nicht überreich entschädigt werden und belohnt werden. Und der Großteil der Belohnung findet in der Ewigkeit statt. Und das ist der Punkt, den wir beachten. Es gibt Belohnung jetzt schon hier. Aber der größte Teil unserer Belohnung ist in der Ewigkeit. Und wenn die Ewigkeit für uns nicht real wird, wenn wir nicht anfangen, realistisch damit umzugehen, dass mit der Stunde X, wo wir hier den letzten Schnaufer tun, unser wahres Leben erst beginnt. Wenn wir diese Perspektive nicht kultivieren und entwickeln, und das heißt, ein permanenter Kampf gegen den Geist der Welt, der sagt, alles was real ist, alles was wichtig ist, alles was zählt, ist das, was du sehen kannst. Das, was du nicht sehen kannst, ist nicht real. Aber die Ewigkeit ist real und der Heilige Geist will uns das ins Herz tun, ihr Lieben, dass in 500 Jahren wir noch quicklebendig sein werden, viel lebendiger als heute. Viel lebendiger als heute. Viel echter, viel klarer, viel eindeutiger, viel durchsichtiger, viel liebevoller und voller Leidenschaft und voller Klarheit. Wenn du keine Pläne hast für 500 Jahre von jetzt, dann lebst du wie ein Heide. Wenn Paulus sagt, wenn wir nicht auferstehen in Christus, dann der ganze Glaube ist umsonst. Wenn es nur um hier jetzt geht, ein bisschen Segen für deinen Beruf, ein bisschen schöne Harmonie für deine Familie, ein Zweitwagen und irgend so ein Quatsch. Wenn du denkst, das ist der Segen Gottes, du gehst total vorbei an der wirklichen Realität. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Ja, aber das ist so komisch, unreal, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür haben wir das Wort, dafür haben wir den Heiligen Geist. Und er will kommen Und er will uns zeigen, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Er will den Vorhang wegziehen und die Ewigkeit wird von uns Teil unserer Identität, Teil unserer Zukunft, Teil unseres Lebens. Und daran müssen wir arbeiten. Und wir können nicht von morgens bis abends uns mit dem Müll und dem Schrott und den sinnlosen Fakten und sinnlosen Informationen dieser Welt zumüllen. Und gleichzeitig hoffen, ein Herz zu haben, was an die Ewigkeit glauben kann und was schon Pläne machen kann für dieses Leben. Das ist nicht möglich. Der Geist dieser Welt hat eine Sprache. Mit dem Tod ist alles aus. Was du sehen kannst, was du fühlen kannst, das ist alles, mehr gibt es nicht. Das ist, was der Geist dieser Welt sagt. Selbst wenn das wissenschaftlich selbst überholt ist und totaler Müll ist. Aber das ist, was der Geist dieser Welt den Menschen sagt. Und entweder wir leben im Heiligen Geist, oder wir leben nicht im Heiligen Geist und dann leben wir im Geist der Welt. Man muss nicht zwei Entscheidungen treffen. Ich will nicht mit dem Heiligen Geist leben und ich will mit dem Geist der Welt leben. Den Heiligen Geist nicht Raum zu geben, ist identisch mit Ja zu sagen zum Geist dieser Welt. Es ist keine zweite Entscheidung. Und darum redet die Bibel davon, wir müssen unsere Berufung festmachen. Unsere Berufung geht weit über deinen Todestag hinaus. Eigentlich, da fängt's erst an. Das ist nur Vorbereitung. Da fängt's erst an. So siehst du dich in 500 Jahren, siehst du dich in 1000 Jahren, siehst du dich in 10.000 Jahren? Ist Ewigkeit real? Oder sagst du, Mann, die Zeit läuft ab, ich bin jetzt schon 30, ich bin schon 50, ich bin schon so alt und bald ist hier fertig? Dies ist die Vorbereitung für dein eigentliches Leben. Und wir müssen in dieser Sicht der Welt entkommen. Und dazu ist uns der Heilige Geist gegeben. 1. Korinther 2, ich glaube 12. Er ist dafür da, uns die Augen aufzutun, was uns von Gott geschenkt ist, was uns gehört, was unser Leben ist, was es bedeutet, wirklich zu Gott zu gehören, auf seiner Seite zu stehen. Dafür ist der Heilige Geist dir und mir gegeben. Und wir wollen ihn dafür nutzen und nicht nur für den irdischen Anteil, sondern wir wollen wirklich, dass das real wird in uns. Da gibt es eine Belohnung. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Und Jesus sagt, wenn wir leiden, wir werden einen großen Lohn haben. Wir werden großen Lohn haben. Und dieser Lohn wird dich mehr als zufriedenstellen und mehr als total erfüllen und froh machen. Und es kann so real werden, dass sogar in der Situation des Leidens schon nur die Aussicht auf den kommenden Lohn so motivierend ist, dass es Stärke gibt, da durchzugehen. Das ist, was die Bibel sagt. So, der Heilige Geist will uns das real machen. Der Heilige Geist will uns motivieren, dass wir aufhören zu denken wie in der Welt. Ihr Lieben, bei mir und bei dir ist noch so viel heidnisches Denken, was wir aber nicht sehen. Nur schrittweise entdecken wir diese Lügen. Aber wenn wir uns einlassen auf den Geist der Wahrheit und ihn anflehen, dass er doch sein Werk tun soll, das versprochen worden ist, und wir geführt werden von ihm anhand und entlang des Wortes Gottes in alle Wahrheit, dann werden wir immer wieder Dinge sehen, wo wir, obwohl wir schon jahrelang gläubig sind, total heidnisch denken. Und Paulus sagt, nur indem wir unser Denken erneuern, kommen wir raus aus der Anpassung an diese Welt. Und du und ich und die Gemeinde Christi in dieser Zeit ist zutiefst weltlich. Und die Regeln und die Gesetze und die Ordnungen und das, was man tut und was man nicht tut und was anständig ist und was nicht anständig ist, kommt viel mehr aus der Welt als aus diesem Buch und aus dem Reich Gottes. Und wir haben gerade erst begonnen, diesen Prozess der Veränderung. Und wir kommen heraus aus der Anpassung an die Welt durch Erneuerung unseres Denkens. So, wir müssen uns sehen, wir müssen unser Leben sehen, wir müssen unsere Zukunft sehen, wir müssen Gemeinde sehen, wie Gott sie sieht. Alles andere ist eine Bremse, alles andere hindert den Fortschritt des Heiligen Geistes. Das ist die Herausforderung, das ist die Aufgabe, die wir haben. denke, ich habe schon einige Male diese wunderbaren Schriftstellen vorgelesen, aber die sind jetzt so wichtig für diesen Zusammenhang, dass der Heilige Geist uns zukünftige Belohnungen zeigt für Opfer, für Leiden, für Verluste, die wir hier um Jesu Willen bringen. So, ich werde diese Schriftstellen noch einmal euch in Erinnerung bringen. Hebräer Kapitel 10, 34. Und da wird von Menschen gesprochen, von Gläubigen gesprochen, die Verluste erlitten haben um des Glaubens willen. Und dann wird beschrieben, wie ungewöhnlich sie darauf reagiert haben. Denn ihr habt sowohl, Hebräer 10, 34, den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Achte auf das Wort Freude. Den Raub eurer Güter nicht hingenommen, nicht ertragen, nicht verwunden, sondern mit Freuden aufgenommen. Und warum haben sie das getan? Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst eine bessere und bleibende Habe besitzt. Die konnten deswegen sich freuen, weil sie sagen, unser eigentlicher Schatz ist ja immer noch da. Es ist ja nur unser Haus weggenommen und nur unser Bankkonto gepfändet, nur unsere Autos uns weggenommen worden oder nur unsere Bewegungsfreiheit und wir sind jetzt im Gefängnis. Ja, was ist das gegenüber den wirklichen Schätzen, die immer noch da sind und an die Bösewichter nie rankommen werden? Die wahren Schätze des Glaubens kann dir niemand nehmen, kein Teufel, keine antichristliche Regierung, niemand kann dir das wegnehmen. Und das war für die real. Und deswegen haben sie gesagt, ist ja nur das Haus weg, nur das Bankkonto. Aber die wahren Schätze sind immer noch da. So, wir haben genügend Grund, immer noch uns zu freuen. Das ist verrückt, nicht wahr? Aber wahre Christen sind verrückt, aus dem Reich der Finsternis hineinversetzt in eine neue Welt, eine neue Dimension mit neuen Regeln, mit neuen Ordnungen, mit neuen Gesetzen, mit neuer Hoffnung, mit neuer Perspektive. Das ist, was die Bibel lehrt. Und wir leben in dem Neuen und benutzen die alte Denkweise und benutzen die alten Werte und die alten Vorstellungen und die alten Normen. Und deswegen rumpelt und knatscht und quietscht und funktioniert das alles nicht so richtig. Das neue Leben kann nur funktionieren mit der neuen Ordnung, mit den neuen Prioritäten, mit den neuen Werten, mit den neuen Hoffnungen. Das alte Leben ist total anders und es ist vorbei und wir dürfen diese Dinge nicht behalten. Wie Israel, kommt aus Ägypten heraus, wascht eure Kleider, weil der Gestank Israels noch immer in ihren Kleidern war. Der Knoblauch und das ganze Zeug da. Wascht eure Kleider, sie waren schon raus, aber der Gestank war noch in ihnen. Jetzt wascht eure Kleider. Das ist Römer 12, Vers 2, erneuert euer Denken, damit ihr rauskommt aus der Anpassung an diese Welt. Fangt an, mit Gott übereinzustimmen. Fangt an, die Dinge für real anzusehen. Egal, ob dein Verstand Purzelbäume schlägt und sagt, das gibt's doch gar nicht. Komm, bleib realistisch. Also jetzt hebst du vollständig ab. Also du musst bedenken, du lebst noch in dieser Welt. Also jetzt nicht zu viel irgendwie an den Himmel denken. Und dann hebst du ab und dann taugst du zu gar nichts mehr. Das ist eine typische Befürchtung von Menschen, die das Wort Gottes nicht kennen. Je mehr der Himmel und die jenseitige Welt, die Ewigkeit und die Belohnung Gottes und das Leben, das da auf uns wartet, real wird, umso fähiger werden wir hier, gesunde, richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist die Wahrheit. So, müssen nicht Angst haben, wir heben ab und dann sind wir nur noch in himmlischen Dingen, ja, wie dieser der Münchner im Himmel auf der Wolke, ja. Und zupft da seine Harfe, ja, Luja, Luja Socki, ja, und hat da seine Lobpreisschicht und hat überhaupt kein Vergnügen daran. Hallo, das ist nicht der Himmel. Der Himmel ist total anders. Es ist wunderbar. Es ist unbeschreibliche Freude. Es ist Klarheit. Es ist völlige Abwesenheit von irgendeinem Stress, von irgendeiner Bedrohung, von irgendeiner Krankheit, von irgendetwas Negativem, von irgendeinem Dämon und nur von weiter Ferne. Es ist völlige Abwesenheit von diesen Dingen. Es ist Leben und Licht und Klarheit und Freude pure. Das ist der Himmel. Und das will der Heilige Geist uns real machen, sodass dann in bestimmten Situationen, wenn es darauf ankommt, wir wissen, da ist unser Zuhause, das ist unser Schatz, da ist unsere Belohnung. Und niemand kann uns das wegnehmen. Niemand, niemand, niemand. Halleluja. Hebräer Kapitel 11. Das ist die Geschichte von Mose. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu sein und wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Indem er, jetzt hör mal ganz genau zu, die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Was ist die Schmach Christi? So wie er verworfen wurde, verachtet wurde, für nichts geachtet wurde. So stehen wir auch auf seiner Seite. Und wenn die Welt Christus verachtet, sie wird uns verachten. Das ist, was Jesus versprochen hat. Haben sie mich gehasst, sie werden euch auch hassen. Und das auszuhalten und dafür zu stehen mit Würde und zu sagen, ich stehe ein Stückchen in dem, was auch Jesus durchgemacht hat. Das ist Würde, das ist eine Ehre, das ist ein Privileg. Und im Hinblick auf Christus, Mose hat das gesehen und hat das für Reichtum erachtet. Weil er auf die Belohnung gesehen hat. Der Heilige Geist will uns die Augen auftun. Gott ist ein Belohner. Und wir werden belohnt werden für unsere Treue für Jesus. Und ich denke, das hat sich schon rumgesprochen. Treue zu Jesus ist Treue zu seinem Wort. Es gibt keine Treue zu Jesus, die sich nicht ausdrückt in totalem Stehen für sein Wort. Jesus sagt, ihr habt meinen Namen nicht verleugnet und mein Wort missachtet. Das Wort Gottes festzuhalten, das Wort zu behalten, heißt den Namen Christi zu ehren. Und das Wort loszulassen, das Wort nicht zu ehren als Wahrheit, heißt, wir verleugnen Jesus. Das ist die biblische Definition vom Verleugnen Jesus. Und es gibt Menschen, die sind aktiv im Dienst und die werden gefeiert und gejubelt und gehören zu den ganz großen Chefs und sie haben längst Jesus verleugnet. Sie haben längst Jesus verleugnet. In meinem Buch gibt es ein Beispiel von einem Interview mit einem der führenden Atheisten in Italien. Und er hat ein Interview mit dem Papst. Und er fragt den Papst die entscheidende Frage. Das ist die Frage, um die es geht. Dahinter verbirgt sich der ganze Drang nach Unabhängigkeit und diese Rebellion gegen Gott. Und dieser Atheist fragt den Papst, gibt es das absolut Gute? Und wer legt fest, was das Gute ist? Wer legt das fest? Das wäre eine gute Steilvorlage gewesen, um ein klares Bekenntnis abzulegen, dass Jesus die Wahrheit ist, nicht wahr? Und dass er der Richter aller Menschen ist. Und weißt du, was der Papst antwortet? Jeder hat sein eigenes Verständnis von Gut und Böse. Und wenn nur jeder sich an das halten würde, was er für gut hält, wäre die Welt schon so viel besser. Religiöser Wahnsinn. Stuss, Schwachsinn, Verleugnung von Jesus. Und noch immer gibt es viele pfingstlich-charismatische Gläubige, die glauben, Papst Franziskus ist unser Bruder, also ein Vorbild und eine ehrenwerte Person im Heiligen Geist. Das Wort Jesu fahren zu lassen, heißt nicht mehr an Jesus zu glauben, sondern Jesus zu verleugnen. Und wir haben einen Jesus verleugnenden Papst, egal was manche Leute uns erzählen wollen. Ich messe ihn an seinen Worten und nicht an den Lobhudeleien der anderen. Und du kannst das nachlesen, kannst heute noch im Internet das anschauen. Dieser Typ heißt Scalfari oder so ähnlich oder irgendwie so ein Pizzaname. So, ja. Willst du finden? So, wir halten am Wort fest und wir erlauben dem Heiligen Geist, uns den Vorhang zu lüften und die Belohnung zu sehen, was auf uns wartet und davon motiviert zu sein. Halleluja. Lass uns noch ein Beispiel nehmen von Paulus, Römer 8, Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Gehen wir noch in Gedanken nochmal schnell den Dienst von Paulus durch. Was hat er für Leiden durchgemacht? Und er sagt, das ist alles gar nicht wert, erwähnt zu werden. Das ist nichts, das sind Peanuts. Das ist eine Kleinigkeit, das hat keine Bedeutung, das wiegt nichts. Wie bitte? Schiffbruch auf dem Meer zu treiben, geschlagen zu werden, gesteinigt zu werden, im Gefängnis geworfen zu werden, verleumdet zu werden als Volksverführer und all diese Intrigen und all diese Dinge, die dagegen ihn kamen, es ist alles nichts. Wie bitte? Warum sagt er das? Das ist nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. So er konnte sein Leiden, was sicherlich, wenn er da durchging, nicht Spaß gemacht hat. Nirgendwo sagt die Bibel, wir sollen das Leiden lieben. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Leiden ist schrecklich. Jesus hat gelitten, hat nicht über das Leiden sich gefreut. Paulus hat sich nicht über das Leiden gefreut. Die Freude war, das wird Lohn bringen. Das war die Freude. So, wir sind nicht krank, wir sind nicht pervers oder irgendwie so, ja? Ja? Und wir lieben es jetzt, wenn es so richtig wehtut. Nein, das müssen wir nicht, sondern wir müssen nur Mut finden, das zu ertragen, weiter nichts. Und diesen Mut finden wir in dieser Perspektive. Gott ist treu und er ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Und Paulus wiederum, genauso wie eben schon Hebräer 10, Hebräer 11, er hat Offenbarung durch den Heiligen Geist über eine zukünftige Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und er war davon so angetan und so inspiriert und so ermutigt, dass er das vergleichen konnte mit den schlimmen Erfahrungen der Verfolgung und des Leidens um Jesu Willen und hat gesagt, das ist alles nichts. Das muss man gar nicht mehr erwähnen. Es hat keine Bedeutung, weil das, was zählt, ist das, was vor uns ist und was bleibt und was eine Herrlichkeit ist, die an uns offenbart werden soll. So, das ist, wie der Heilige Geist uns helfen wird, durch Wahrheit, durch Hingabe an die Wahrheit, die wir wählen, die wir glauben, zu der wir uns verpflichten, die wir sagen, das ist die Realität, die bleiben wird. Dieser Heilige Geist wird uns helfen, durch das Wort der Wahrheit unsere Sichtweise zu verändern und zu sagen, ja, Leiden wird kommen, aber noch viel mehr, die Gnade wird uns stark machen und wird uns helfen, da durchzugehen, weil Gott treu ist und er lässt sich nicht schenken für jedes Opfer, das wir bringen. Er wird uns überreich entschädigen. Halleluja. Diesen Glauben können wir nur von Gott selbst bekommen. Den kriegst du nicht durch Predigten, weder vom Stefan noch von mir oder von irgendjemand anders. Den kriegst du nur du mit deiner Bibel vor Gott und sagen, Gott, diese Dinge, die ich hier sehe, diese Druckerschmerze, die mir hier begegnet, ist dazu gedacht, eine saftige, lebensspendende Kraftquelle in meinem Herzen zu werden. Und ich bleibe davor und ich lade den Heiligen Geist ein und ich richte mein Denken darauf und meine Gebete gehen in diese Richtung und ich warte, dass du das in mir wirkst. Das ist der Grund, warum ich Gott suche jeden Tag. Das ist der Grund, warum ich mich ihm hingebe. Nicht, Herr, kümmere dich doch um das Problem und du siehst doch das und diese Herausforderung und bitte gib doch ein paar Finanzen. Mein Anliegen ist mein Herz und nichts anderes. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und alles andere wird dir hinterhergeworfen. Was wir tun, wir laufen hinter allem anderen her und hoffen, dass auch nur das Reich Gottes in uns irgendwie Gestalt gewinnt. Das kann nicht funktionieren. Zuerst das Reich Gottes. Und das ist zuerst mein Herz, das übereinstimmt mit Gott. Das ist das Reich Gottes. Es beginnt inwendig in uns, hat der Herr gesagt. Da fängt das Reich an. So, dein Reich komme heißt, mein Herz soll geprägt werden von den Wahrheiten der Bibel. Das ist, was wir meinen. Dein Wille soll geschehen. Das Herz soll so voll sein von diesen Wahrheiten, dass es dann einfach hineinfließt in mein Verhalten. Das ist, was gemeint ist. Das ist, was wir wollen, wenn wir beten, dein Reich komme. Es geht um mein Herz, dass es entwöhnt wird von den Lügen und Täuschungen und leeren Versprechungen dieser Welt und erfüllt wird von den Verheißungen Gottes und sagt, das ist real. Einen Vorzug habe ich vielleicht gegenüber manchem von euch. Ich habe ein paar Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Und ich habe Gläubige sterben sehen. Und ich habe gesehen, dass Gläubige anders sterben als Ungläubige. Und die Gegenwart Gottes habe ich gespürt in einem Zimmer, wo jemand im Sterben lag. Und dieser Mensch, obwohl er große Schmerzen hatte, hat gestrahlt. Und da war nur Gewissheit, jetzt komme ich, Jesus. Gläubige, die wirklich glauben an das Wort, sterben anders. Halleluja. Die Ewigkeit ist real. Und da kriegst du Gänsehaut, wenn du sagst, wow, der ist einen Schritt von der Ewigkeit entfernt. Und da ist so ein Strahlen, so eine Gewissheit, so eine Zuversicht, so ein Frieden, dass sogar Ungläubige in das Zimmer kommen und merken, hier ist etwas, was nicht normal ist. Halleluja. Gott ist real, sein Wort ist real. Die Ewigkeit ist real. Und das, was wir durchmachen werden, ist nichts im Verhältnis zu dem, was uns geschenkt wird. So triff eine Entscheidung und sag, ich will da reinkommen. Ich will in diese Gewissheit kommen, dass Belohnungen auf mich warten. Und die sind so viel größer und wertvoller und bedeutsamer als das bisschen Leiden, was da auf mich zukommt. Ich will das glauben. Ich kann es noch nicht glauben, aber ich will es glauben. Das wäre ein guter Start. Sag, Herr, hier bin ich. Du wirkst in mir. Du reißt raus, was rausgerissen werden muss. Und du pflanzt ein, was eingepflanzt werden muss. Neue Leidenschaft, neues Verlangen, neuen Glauben, neue Sehnsucht, neue Gewissheit. Eine Bereitschaft, bis zum Äußersten zu gehen. Halleluja, um Jesu Willen. Und wie gesagt, diese Art von Gläubigen wird es geben, weil die Bibel es schon beschreibt. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben die Realität der Erlösung, das Blut des Lammes. Sie haben davon geredet, sie haben Zeugnis abgelegt, sie haben bekannt, sie haben das Bekenntnis festgehalten. Aber das, was die ganze Geschichte letztendlich wirksam gemacht hat, war ihre Gesinnung, die beschrieben wird mit, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Was bedeutet das? Sie haben eine Entscheidung getroffen und sie haben danach gelebt. Mein Wohlbefinden, mein Glück, meine schönen Gefühle sind nicht das Oberste. Das ist nicht das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste ist, dass ich Gott ehre, dass ich Gott gehorche, dass ich ihn verherrliche, dass ich ihn erfreue. Das ist das Wichtigste. Und wenn das einhergeht mit unangenehmen Gefühlen und wackeligen Knien und mit Einschüchterungen und Bedrängnissen und mit Nachteilen, die ich nehmen muss, dann sei es so. Aber ich habe gewählt. Das Oberste ist nicht meine Bequemlichkeit, mein schönes Leben. Das Oberste ist, ich will in der Gesinnung Jesu leben und den Vater erfreuen. Und diese Gesinnung, ihr Lieben, wird der Heilige Geist in den nächsten Jahren und vor uns liegenden Jahrzehnten uns lebendig machen. Und wir werden verstehen, was Paulus meint, wenn er sagt, die Gesinnung, die in Christus war, die soll in euch allen sein. Und das sind wahre Christen, nicht die am Sonntag in die Gemeinde gehen oder christliche Aktivitäten machen, sondern die diese Gesinnung kultivieren. Und sagen, das ist mein Ziel, wie Jesus zu sein, in dieser Gesinnung, im Aufblick auf den Vater und in allem ihn zu erfreuen. Das ist es, was gemeint ist mit der Vollendung des Glaubens. Der Anfänger und Vollender des Glaubens, der vollendete Glaube ist ein Glaube, der Jesus über alles stellt, sogar über das eigene Leben und das eigene Bankkonto und das eigene schöne Leben, die Jesus über alles stellt. Das ist der vollendete Glauben. Und das ist Gottes Ziel. Und erst wenn wir dieses Ziel sehen im Wort und ergreifen und dann im Alltag praktische Schritte gehen, wie ich die jetzt schon erwähnt habe, um diesem Ziel näher zu kommen, um mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, dann sind wir auf der richtigen Straße. Und dann wird unser Leben Sinn machen und wir werden gesegnet sein. Halleluja. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wenn du über Endzeit redest, über Verfolgung redest, du das nicht tust, um uns einzuschüchtern, sondern um unsere Augen aufzuheben und zu sagen, da gibt es noch Gnaden, die wir noch nicht erobert haben. Da gibt es Hilfen von dir, die wir noch nicht angezapft haben. Da gibt es Dimensionen der Veränderung, der Transformation unserer Gesinnung, unseres Herzens, von denen wir bis jetzt noch nicht richtig Gebrauch gemacht haben. Vater, wir glauben an eine siegreiche, überwindende Gemeinde, die sich nicht beugt vor dem Geist dieser Welt, die sich nicht einschüchtern lässt, die nicht zurückweicht, die nicht irgendwie sich verkriecht, sondern die mutig und klar zu Jesus, zum König, zum kommenden Richter, zum Herrn dieser Welt steht und bekennt, was sein Wort sagt, die zur Wahrheit steht und seinen Namen nicht verleugnet. Wir glauben an eine überwindende, siegreiche Gemeinde, die die Ernte einbringen wird. Und Vater, wir glauben, dass wir Teil davon sein werden. Und wir glauben, dass du ein Werk in uns tun wirst in den Jahren, die vor uns liegen. Und hilf du uns, nicht im Alltag zu versacken und diese Perspektive wieder zu verlieren. Hilf uns, so verbunden zu sein mit dir, mit deinem Wort, mit dem Heiligen Geist, dass diese Sicht in allen Dingen, mitten in der Arbeit, mitten im Alltag, mitten in der Freizeit, uns vor Augen steht und sagen, das ist es, worum es geht und für das leben wir und dahin bringst du uns. Du bist treu, du hast ein gutes Werk angefangen und wir vertrauen dir, Vater, indem wir uns disziplinieren und kooperieren mit deinem Heiligen Geist. Du wirst in uns vollenden, was du begonnen hast. Und dieser vollendete Glaube wird ein Zeugnis sein, dass Golgatha die mächtigste Tat ist, die jemals auf dieser Erde vollbracht worden ist. Und wir danken dir, dass wir das Vorrecht haben und eingeladen sind, für deine Ehre zu leben. Halleluja, Halleluja. Amen, 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 Amen. Halleluja. Seid gesegnet. Halleluja. Und denkt daran, für die Verbreitung des Buches zu beten. Ostern kommt es raus.